und dass das x größer gleich 0 ist. Das ist unsere Lösungsmenge. Und diese Lösungsmenge, die nennen wir dann entweder Polyeder oder Polytop. Polytop, falls halt Lösungsmenge beschränkt ist. Das ist ein Polyeder oder, falls beschränkt, ein Polytop. So. Okay. So. Um jetzt genauer zu verstehen, was es denn mit diesem Polyeder oder dem Polytop auf sich hat, der kleine Umweg über Halbräume. Was ist ein Halbraum? Ein Halbraum wird definiert durch eine Ungleichung, eine lineare Ungleichung einfach. Linke Seite, eine Linearkombination der Variablen, muss größer gleich einer rechten Seite sein. Und was wir bekommen ist, wir bekommen den gesamten Raum zerschnitten in den Teil, in dem tatsächlich diese Ungleichung gilt, wie auch dann in dem Restraum, in dem halt die Ungleichung falsch ist. So, und wenn man jetzt wechselt, hier haben wir die Standardform zugrunde gelegt, ax gleich b, x größer gleich 0. Wenn man wechselt zur kanonischen Form, die beiden Formen sind ja äquivalent. Ja? Ob ich jetzt hier sage, ax größer gleich b, x größer gleich 0, oder in einer, in meinem entsprechenden äquivalenten Formalismus für angepasste Matrizen ax größer gleich b und x größer gleich 0, das ist dasselbe Spiel. Wenn ich aber jetzt übergehe von der Standardform auf die kanonische Form, dann kann ich tatsächlich mit Hyperebenen reden und kann sagen, dass ein Polytop, nicht? Das ist ja alles äquivalent. Dass wenn ich von der Standardform komme, dann kann ich es auffassen, kann ich den Lösungsraum auffassen als in der kanonischen Form geschrieben und kann dann tatsächlich sagen, bitteschön, das hier ax größer gleich b ist ja nichts anderes als ein Durchschnitt von Halbräumen. Ja? Für jede Zeile in der Formulierung ax größer gleich b, nicht? Da habe ich ja eine Folge von linken Seiten und eine Folge von rechten Seiten und wenn ich halt die linke mit der rechten jeweils matche, bekomme ich dann eine Ungleichung und einen Halbraum. Heißt, ein solches Polytop, Polyeder, wie auch immer, ist nichts anderes als ein Durchschnitt von Halbräumen. Ja? Und diese geometrische Intuition, denke ich mal, die ist extrem wichtig und hilft auch zu verstehen, dass letztlich Polytope, Polyeder sehr, sehr natürliche Eigenschaften haben. Ich kann sie im Wesentlichen, wenn Sie so wollen, durch, ich nehme mir so einen Block Butter vor, ja, und nehme mir ein solides Messer und schneide mit dem Messer einfach Teile von dem Block Butter ab. Ja. Was dann passieren wird, ist, ich werde Butter ist natürlich ein Block Butter, der ist beschränkt, ja, bekomme ich natürlich ein Polytop. Ja. Aber wenn ich mit dem Messer durch die Butter schneide, ja, dann ist das äquivalent dazu, dass ich eine Hyperebene mir anschaue. Ja? Dieses Schneiden durch das Messer entspricht der Anwendung einer Hyperebene. So, Polyeder, Polytop ist ein Durchschnitt von Halbräumen und das legt natürlich nahe, sich weiter zu kümmern, und das war der Punkt, wo wir letztes Mal aufgehört haben, das legt nahe, sich weiter darum zu kümmern, um die detaillierten geometrischen Eigenheiten eines Polytops oder Polyeders. Ja? So, und zuerst einmal, was ist die Dimension einer Menge, einer Teilmenge des reellen Raums? Naja, da sagt man, das ist, wo erkennen wir denn den Begriff der Dimension? Den kennen wir von Vektorräumen. Ja? Vektorraum, Dimension eines Vektorraums ist die nichts anderes als die, wenn Sie so wollen, die größte Anzahl linear unabhängiger Vektoren. Ja? Das ist die Dimension. So, jetzt wird hier nicht von Vektorräumen gesprochen, sondern von affinen Räumen. Was ist ein affiner Raum? Das ist ein Vektorraum, der verschoben ist. Ja? So, und wenn ich jetzt davon spreche, dass eine beliebige Teilmenge eine Dimension hat, dann versuche ich für diese Teilmenge einen kleinsten affinen Raum zu finden, der diese Teilmenge enthält. und würde dann deren Dimension als Dimension der Teilmenge nehmen. Nicht? Und genau das passiert. Die Teilmenge entspricht dem Polyeder. Die Dimension des Polyeders ist die Dimension des kleinsten affinen Raums, der das Polyeder enthält. So. Ich habe davon gesprochen, dass man die geometrischen Eigenheiten des Polyeders genauer unter die Lupe zu nehmen. Naja, und dazu gehört, wenn Sie sich wieder die Butter vorstellen und halt sehen, wie Sie mit dem Messer aus dem Block Butter das Polyeder oder das Polytop besser gesagt formen, nicht? Dann wann immer ich einen Schnitt mit dem Messer durchführe, bekomme ich eine Facette. Wenn ich auf der anderen Seite, nachdem mein Block Butter schön tief gefroren, dass es mir nichts zerschmilzt, ja, nachdem mein Block Butter schön geformt ist, wenn ich dann dran gehe und versuche, Ecken abzuschlagen, ja, dann würde ich mit dem Messer tatsächlich so durch meinen Block durchgehen, Block Butter durchgehen, dass nur die Ecke getroffen wird. Ja? Von dem gesamten Block Butter nur die Ecke getroffen. Und was bedeutet das? Wenn ich dann den Schnitt durchführe, entspricht dieser Schnitt einem Halbraum. Und der Schnitt von Halbraum und Polytop, ja, das ist nichts anderes als der eine Punkt. Und dieser eine Punkt hat natürlich als Dimension nichts anderes als die Dimension eines nulldimensionalen Raums, verschoben. Ja? So, und im allgemeinen Fall, wenn wir von Seitenflächen reden, nicht, dann kann ich mir, wenn Sie sich im Dreidimensionalen das vorstellen, dann habe ich natürlich Seitenflächen verschiedensten Typs. Wenn ich einen Schnitt in der Form, wenn ich dran gehe, den Block Butter zu formen, wenn ich einen Schnitt durchführe, bekomme ich eine Facette. Wenn Facetten aufeinander stoßen, dann habe ich natürlich Geraden, ne? Linien. Wenn Linien aufeinander stoßen, drei Linien im nicht entarteten Fall, ja, dann bekomme ich eine Ecke. Und diese drei verschiedenen Typen im Dreidimensionalen, Facette, Dimension 2, Gerade oder Linie, Dimension 1 und Ecke, Dimension 0. Diese drei verschiedenen Typen werden Seitenflächen genannt und ich kann natürlich für diese Typen dann auch jeweils die Dimension ausrechnen. Ecke, wie ich schon versucht habe zu sagen, ist eine nulldimensionale Seitenfläche, nicht? Und wenn Sie sich jetzt diesen Block Butter vorstellen, ja, und da treffen zwei Seitenflächen aufeinander, können Sie sich vorstellen, ja, das ist also jetzt der Schnitt, können Sie sich vorstellen, wie Sie mit dem Messer von oben kommend, ja, genau diese Gerade von dem Block Butter trennen und nichts anderes, ja, als diese eine Gerade. Ja. Das heißt also wirklich, wenn ich jetzt das Messer jetzt nicht in der Form, um den Block Butter zu formen, sondern einfach um die Gerade zu isolieren, wenn ich den Schnitt halt waagerecht ausführe, schneide ich das Polytop genau in der Geraden, ja. Und der Schnitt von Polytop und Hyperebene hat eine Dimension von 1. Ja, ich bekomme eine Seitenfläche der Dimension 1. Das ist eine schöne, wenn Sie so wollen, auch algebraische Definition von Seitenfläche. Ecke insbesondere natürlich wird erfasst. Facette, das ist eine Seitenfläche im wirklichen Sinne, Dimension 1 weniger. So, und dann ein wichtiger Begriff, auf den wir später noch kommen werden, das ist der Begriff einer entarteten Ecke. Wenn wir im Zweidimensionalen sind, dann ist eine Ecke, die nicht entartet ist, in einem solchen Polytop zu finden. Wir nehmen Zweidimensionalen und jede Ecke ist der Schnitt von zwei Facetten. Ja, das ist einmal die Facette, die ich hier habe, geschnitten, mit der gibt mir diesen, gibt mir diese Ecke. Und dasselbe Spiel kann ich natürlich für die beiden anderen Ecken auch treiben. So, wenn ich jetzt im Dreidimensionalen mich befinde, dann kann ich natürlich dasselbe Spiel ebenfalls treiben. Ja? Und Sie können sich jetzt vorstellen, dass ich auch in dieser Situation nicht entartete Ecken bekomme. Ja, weil jetzt meine Facetten, ich habe eine Vorderfacette und ich habe zwei seitliche Facetten. Ja? Wenn ich diese drei Facetten schneide, bekomme ich genau diese Ecke. Aber sehen Sie, dass ich natürlich auch entartete Ecken produzieren kann. Nicht? Was ich hier gemacht habe, ich habe im Wesentlichen drei Schnitte durchgeführt in meinem Block Butter wieder. Ja? Nicht drei Schnitten, ich habe vier Schnitte gebraucht. Ja? Dann kann ich aus dem Block Butter formen. Zwei seitliche Schnitte, einen vertikalen Schnitt und dann, um unten die Grundfläche herauszuholen, einen horizontalen Schnitt. Wenn ich aber jetzt einen weiteren Schnitt, vertikalen Schnitt durchführe, dann kann ich es tatsächlich erreichen, dass diese Ecke entartet. Ecke zum jetzigen Zeitpunkt nicht. Diese Ecke ist nicht entartet, aber die Ecke wird entarten, wenn eine weitere Facette hinzugefügt wird. So, nicht? Und genau das, jetzt habe ich hier so etwas wie den Versuch einer Pyramide gezeichnet. Wenn ich jetzt eine Pyramide mit mehr Seitenflächen zeichne, wird diese Ecke vollständig entarten. Ja? Die Basispunkte hingegen überhaupt kein Wechsel, die bleiben nicht entartet. So, das ist so ein bisschen die geometrische Sichtweise. Wenn wir das an dieser Stelle dann schon bewenden lassen. Wesentlich natürlich auch die Sichtweise der Konvexität. Und was bedeutet das? Naja, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich möchte ein solches Objekt definieren, fangen wir mal links an, im Zweidimensionalen, dann kann ich genauso gut sagen, was ich von diesem Objekt wissen muss, ist Ecke Nummer 1, Ecke Nummer 2, Ecke Nummer 3, der Rest interessiert mich nicht. Wenn ich diese drei Ecken kenne, dann ist das Objekt nichts anderes als die Konvexkombination der drei Ecken. Ja? Wenn ich jetzt hier, sagen wir mal, Punkt 1, Punkt 2, Punkt 3 als die Namen der Ecken festlege, dann ist das Dreieck, und damit meine ich nicht nur die Ecken, sondern all das, was dazwischen liegt, nichts anderes als die Menge aller Punkte, Lambda 1, P1, plus Lambda 2, P2, ups, plus Lambda 3, P3, mit der Eigenschaft, dass Lambda 1 plus Lambda 2 plus Lambda 3 gleich 1 ist und Lambda 1, Lambda 2, Lambda 3 größer gleich 0. Mit der Eigenschaft, dass wir hier halt eine Konvexkombination der Punkte vorliegen haben. Wenn wir zum Beispiel Lambda 3 auf 0 setzen würden, dann hätte ich hier nichts anderes als die Konvexkombination der Punkte P1 und P2. Nicht? Das kann ich dasselbe Spiel hier für P3 und P2 machen. Und wenn ich in die Mitte gehen möchte, dann muss ich natürlich auch noch die dritte Komponente, alle drei Komponenten nicht negativ berücksichtigen. Nicht? Und genau dasselbe Spiel kann ich machen für die Pyramide. Ich würde dann halt als Konvexkombination der jetzt vier Ecken meine Pyramide erhalten. Ja? Was das im Wesentlichen sagt, im Fall eines Polytops, also wenn mein Polyeder, meine Lösungsmenge beschränkt ist, im Fall eines Polytops reicht es voll auf, die Ecken zu kennen. Ja? Muss nicht mehr kennen, die Ecken, und dann schließe ich sie konvex ab und dann habe ich tatsächlich die gesamte Lösungsmenge vorliegen. So, Polyeder ist stets konvex. Naja, woran liegt das? Man kann das großartig noch beweisen, aber wenn Sie das Bild vor Augen haben, ja, in der mit einem Messer aus dem Block Butter ein Polyeder geformt wird, ja, wie soll denn das nicht konvex werden? Ein jeder Schnitt bewahrt die Konvexität. Ja? Ursprünglich der Block Butter, das ist ein Würfel gewesen im Dreidimensionalen, und der ist konvex. Wenn ich irgend zwei Punkte nehme, dann ist die verbindende Gerade natürlich auch voll in dem Block Butter enthalten. Da kann nichts passieren. Ein Polyeder ist stets konvex, und wenn es sich um ein Polytop handelt, brauche ich tatsächlich nur, wenn es also beschränkt ist, brauche ich nur die Eckpunkte, die Ecken kennen, und dann bin ich schon durch. So, Konvexkombinationen im allgemeinen Fall, genauso wie im oder dreidimensionalen, abhängig jetzt nicht von der Dimension, sondern abhängig von der Anzahl der Ecken. Ich nehme irgendeine Kombination Lambda i, x i, fordere, dass die Lambda i's nicht negativ und sich zu 1 aufsummieren. Die Lambda i sind natürlich reelle Zahlen. Nicht nur, was ich schon versucht habe zu sagen, bitteschön, mit Konvexkombinationen, da holst du halt nur das Polytop wieder raus. So, und jetzt ist natürlich die Frage, wenn wir mal annehmen, wir haben ein mentales Bild, das sagt, naja, so eine Lösungsmenge von einem linearen System, das ist nun wirklich nichts Schlimmes, das ist im Wesentlichen ein Durchschnitt von Halbräumen. Naja, und wenn diese Lösungsmenge beschränkt ist, nicht, dann handelt es sich bei diesem Polytop um die Konvexkombination der Ecken. So, und von dieser Sichtweise wäre es ausreichend, dass wir tatsächlich nur die Ecken des Polytops kennen. Ja? Jetzt ist natürlich die Frage, was passiert, wenn ich versuche, über diesem Polytop eine lineare Funktion zu optimieren. Nicht? Und wenn Sie sich vorstellen, wir sind im Zweidimensionalen. Naja, welche lineare Funktion könnte ich denn optimieren wollen? Naja, zum Beispiel so etwas. Wenn ich minimieren will und wenn das Verschieben dieser Geraden nach links zu einem kleineren Zielwert führt, naja, was wird man machen? Man schiebt das Ding so lange, bis ich gerade noch ein Zipfelchen von dem Polytop erwische. Naja, dieses Zipfelchen an der Ecke. Wenn ich hingegen tatsächlich maximieren will, meine lineare Funktion über dem Polytop, würde ich es in die entgegengesetzte Richtung verschieben, bis ich letztlich noch ein Zipfelchen erwische. Und wo wird dieses Zipfelchen sein? Bei dieser Steigung, ja, wird das Zipfelchen an dieser Ecke sein. Da kann machen, was ich will, wie auch immer ich jetzt die Steigung meiner Zielfunktion variiere. Sobald ich verschiebe, und zwar so, dass ich nur noch ein Zipfelchen erwische, wird dieses Zipfelchen an der Ecke sein. Also ist an sich die Vermutung, bis auf einen Sonderfall, wenn tatsächlich es sich um ein Polytop handelt, wenn also die Lösungsmenge beschränkt ist, dann wird das Optimum stets an einer Ecke angenommen. Was passiert, wenn ich ein unbeschränktes Polytop habe? Also ein unbeschränktes Polytop geht nicht, ein unbeschränktes Polyeder. Wenn ich also in einer solchen Situation bin. Nein, brauche ich nicht. Nein, brauche ich nicht. Nicht? Also wenn ich, die Frage ist im Wesentlichen, du sagst, es reicht aus, wenn ich nur die Ecken angebe, musst du nicht auch, um die Geometrie wiederzugeben, sagen, welche Ecken benachbart sind? Genau, machen wir das mal gerade. Wenn ich jetzt 4 Punkte angebe, ja, sagen Sie, du müsstest doch an sich sagen, dass der Nachbar von ihm diese beiden Eckpunkte sind. Ja? So, jetzt machen Sie mal die Konvexkombination. Was passiert? Konvexkombination dieser beiden, Konvexkombination dieser beiden und der Rest. Automatisch. Ja? Die Möglichkeit, dass diese beiden benachbart sind, wird einfach durch die Konvexkombination definiert. Ja? Also es reicht tatsächlich. Ich kann die ganze Geometrie rekonstruieren, wenn ich nur die Ecken kenne. So, aber wir wollten gerade noch uns anschauen, was denn passiert, wenn ich tatsächlich ein Polytop, ein Polyeder habe, das unbeschränkt ist. Und wenn ich auf diesem, ja, hier habe ich ein Beispiel eines unbeschränkten Polyeders. Wenn ich jetzt versuche, eine Funktion hier zu minimieren und wenn die Funktion, die ich minimieren möchte, in dieser Richtung minimiert wird, ja, ne, das wird natürlich das Minimum nicht an einer Ecke wahrgenommen, weil das Infimum unendlich ist. Ja. So, und wenn ich jetzt also fordere, dass das sich hier tatsächlich um ein beschränktes Optimum handelt, ja. Selbst für ein, das ist jetzt der interessante Fall, selbst für ein für den allgemeinen Fall eines Polyeders, dann ist die Aussage, dann gibt es eine Ecke immer, die optimal ist. So, jetzt könnte man natürlich zwei Sachen machen. Man könnte sagen, okay, aber diese Intuition, die ist ja so stark, das ist einfach vollkommen trivial. Im Zweidimensionalen ist alles trivial. Im Dreidimensionalen, naja, da fängt es schon an, interessant zu werden, ja. Und jetzt stellen Sie sich mal vor, ich meine, was wir hier im Zweidimensionalen gesagt haben, wenn du jetzt eine Gerade hast und du willst, die Gerade entspricht der Zielfunktion, du willst die Zielfunktion minimieren, dann würdest du die Gerade verschieben. Aber Entschuldigung, was passiert denn im Dreidimensionalen? Die Zielfunktion entspricht nicht mal einer Geraden, sondern das ist eine Hyperebene, eine dicke, fette Hyperebene, nicht? Eine Fläche. So, und was passiert mit dieser Fläche? Die verschiebe ich so lange, bis sie noch ein Zipfelchen erwischt. Und das sollte wieder eine Ecke sein, ja? Also die geometrische Intuition bleibt natürlich dann stark. Aber was ist denn im Vierdimensionalen? Ja, da hört natürlich dann die Anschauung schon auf. Und diesen Fall möchte ich mir doch anschauen. So, möchte sagen, bitteschön, ja, ich möchte also jetzt die Aussage treffen, es gibt immer eine Ecke, die optimal ist und ich möchte diese Aussage verifizieren, indem ich nicht auf die Anschauung zurückgreife, sondern indem ich einfach mit den Begriffen der Ecke, wie haben wir denn eine Ecke definiert? Und wenn wir gerade zu dem Fall zurückgehen, wir haben gesagt, ein Lösungspunkt x ist eine Ecke. Genau dann. Es gibt kein Y mit der Eigenschaft, dass x plus minus y eine Lösung ist. Ja? So, das war die Definition einer Ecke. Okay, so, jetzt mit der Definition der Ecke im Gepäck die Frage, kann ich tatsächlich zeigen, für jede Hyperebene im allgemeinen Fall, wie immer auch die Hyperebene ich verschiebe, ich werde letztlich eine Ecke treffen. So, und dann ist die erste Aussage, was du tatsächlich sagen kannst, C ungleich 0. C ist der Vektor, der die Hyperebene definiert, ja. Warum kann ich das sagen? Naja, wenn jemand so blöd ist und gibt mir einen Vektor C, der nur Nullen enthält, dann würde ich sagen, okay, dann fragst du doch im Wesentlichen nur, ob es eine Ecke gibt. Weil für den Vektor, der nur aus Nullen besteht, ja, wird doch wirklich nur gefragt, gibt es eine Ecke? Gibt es eine Ecke? Gibt es immer eine Ecke? So sieht die Lösungsmenge aus, ja? Gibt's eine, sehen Sie sofort eine Ecke? Nee, ich nicht. Sorry. Nein, sorry. Nein, das muss ich zurücknehmen. Ja? Das ist nicht so ganz offensichtlich, dass es immer eine Ecke gibt. Was ich im Wesentlichen sagen würde, wenn mir jemand C gleich 0 vorgibt, dann geht es nur darum zu sagen, gibt es eine Ecke oder nicht. Was mache ich dann? Ich weigere mich, C gleich 0 anzuschauen und schaue mir stattdessen mit demselben Polytop oder Polyeder, was auch immer, mit demselben Polyeder, ja, schaue ich mir den Fall von C, einem Vektor C an, mit der, in der ersten Komponente eine 1 und sonst nur Nullen. Und würde dann für diesen Vektor zeigen, es gibt eine optimale Ecke. Ja, Entschuldigung, wenn für den speziellen Vektor C es eine optimale Ecke gibt, dann gibt es natürlich für den Nullvektor eine Ecke. Weil ich habe gerade für einen speziellen Fall eine optimale Ecke konstruiert. Ja? Also es reicht tatsächlich zu fordern, dass das C ungleich 0 ist. So, und jetzt ist die Annahme, bitteschön, x sei optimal, aber keine Ecke. Was heißt es, dass es keine Ecke gibt? Aber es gibt y mit x plus minus y ist tatsächlich eine Lösung. So, und dann schaue ich mir mal die Konsequenzen an. Dann habe ich doch, dass das a x plus minus y, das ist eine Lösung. Und was ist eine Lösung? All das, was x plus, was mit der, wenn ich es mit der Matrix A multipliziere, mir die rechte Seite B gibt. So, aber Entschuldigung, ich soll das vielleicht so schreiben, ja? Das gibt es B. Okay, dann löse ich es auf. Und dann ist das nichts anderes als AX plus minus AY. So, was weiß ich von dem AX? Das X ist eine Lösung. Eine optimale Lösung sogar, aber als Lösung muss es mir wieder das B geben. Und dann habe ich da stehen plus minus AY. Ja, Entschuldigung. Offensichtlich B gleich B plus minus AY. Offensichtlich folgt AY gleich 0. Und nicht nur das. X plus Y. X plus minus y ist in LAB. Ich weiß auch, dass tatsächlich x plus minus y größer gleich 0 ist. Ja? Denn das ist ja die Definition des Lösungsraums. Also, es gibt y. Das ist natürlich gut, das habe ich jetzt vergessen aufzuschreiben. Es gibt y, das y ist ungleich 0. Und x plus minus y liegt in der Lösungsmenge. So, AY sehen wir ganz unten, ist auf 0 gesetzt. So, und jetzt schaue ich mir an, was denn passiert mit meiner Zielfunktion. Jetzt habe ich da verschiedene Situationen. Ich habe die Möglichkeit zu sagen, C transponiert y, das wäre der erste Fall, ist tatsächlich gleich 0. So, und dann weiß ich natürlich auch, C transponiert minus y ist auch gleich 0. Ja, da sage ich nichts Großartiges. Das wäre der Fall 1. So, in dieser Situation muss es aber so sein, dass einer von y und minus y und OBDA sei es das y, OBDA y hat eine nicht, hat eine negative Komponente. So, mehr möchte ich aus diesem Fall gar nicht rausholen. Der Fall 2 sagt, das C transponiert y ist ungleich 0. So, dann komme ich zum Fall 2a. So, und dann kann ich natürlich nicht Fall 2a, dann kann ich direkt sagen, OBDA, weil entweder nehme ich das y genauso, wie ich das hier gemacht habe, oder ich nehme das minus y. OBDA kann ich sagen, C transponiert y ist tatsächlich kleiner gleich 0. Sogar kleiner als 0. Ja? Den Gleichfall habe ich da rausgenommen. Wähle einfach zwischen y und minus y und du kriegst das raus. So, jetzt müssen wir uns noch erinnern, was wir denn wirklich wollen. Wir wollen ein Minimum, ja? Das Infimum ist zu berechnen. Sehen Sie, was jetzt passiert? Wir sind gestartet mit der Annahme, dass das Optimum tatsächlich nicht an einer Ecke angenommen wird, sondern schön innen drin. Wenn das Optimum innen drin angenommen wird, dann kann ich tatsächlich das Optimum leicht stören und bekomme x plus minus y als weitere Lösung in meinem Polyeder. OBDA kann ich aber dann sogar folgern, C transponiert y ist kleiner als 0. So, wenn ich das jetzt durchziehe, dann sollte ich doch kommen auf, naja, das Infimum ist unbeschränkt. Weil so, jetzt bin ich glaube ich zu weit vorgesprungen, ja? Das Infimum muss ja in keinster Weise unbeschränkt sein. So. Es gibt einen Eintrag mit yj kleiner als 0. Ja, das hat eine negative Komponente. Das war aber der Fall, dass das C transponiert y kleiner gleich 0 ist. Gut, ich bin einfach zu schnell gesprungen. Ja? Der Fall 2 sollte anders lauten, genauso wie auf der Folie steht. Er ist ein Überfall von dem Fall 1 und der Überfall sagt ihm, also hier wird keiner ausgeraubt, aber das ist der Megafall zu dem Fall 1 und der Megafall, der sagt im Wesentlichen, es gibt eine nicht positive, es gibt j, machen wir es kurz und bündig, mit yj kleiner als 0. Genau das, was wir dort stehen haben. So, und dann schaue ich mir mal an, was ich denn habe. Ich habe das x und dann versuche ich, ein Vielfaches von dem y zu nehmen, mit der Eigenschaft, dass tatsächlich ich immer noch größer bin als 0. Und ich wähle das Lambda-Maximal. So, jetzt ist die Frage mit maximalem Lambda, ja? Jetzt ist die Frage, ist das Lambda größer als 0? Wenn das maximale Lambda 0 wäre, ja, dann hätte ich natürlich nichts gemacht. Lassen Sie mich anschauen, warum denn das Lambda größer als 0 ist. Wenn ich weiß, dass das xi gleich 0 ist, naja, was passiert denn? Ich weiß, dass das x plus minus y in der Lösungsmenge ist. X plus minus y in der Lösungsmenge bedeutet, x plus minus y, das haben wir hier stehen, ist größer gleich 0. Wenn also das xi gleich 0 ist, dann muss auch das yi gleich 0 sein. Ja, weil ich habe ja hier die Plus- und Minus-Variante. Also xi gleich 0 bedeutet yi gleich 0. Und ansonsten, wenn das xi größer als 0 ist, und das ist die einzige Möglichkeit, weil wir ja wissen, dass das x eine Lösung ist, dass das x eine Lösung ist und nicht negative Komponenten hat, wenn das xi nicht gleich 0 ist, muss es größer als 0 sein. Und dann habe ich eine, dann kann ich mit dem Lambda so ein bisschen wackeln, das Lambda nach oben schieben und erhalte, dass xi plus Lambda yi immer noch größer gleich 0 ist für Lambda positiv. Ja? Das heißt tatsächlich, ich bekomme Lambda größer als 0. Nicht? Also wenn das xi gleich 0 ist, dann muss ich auch auf der Seite vom yi den Wert 0 bekommen. Und was ich mache, ich gehe im Wesentlichen jetzt von x über zu x neu. Und dieses x neu ist nichts anderes als x plus Lambda y. So, das ist jetzt, das Lambda ist maximal gewählt, größer gleich 0. Und ich weiß schon, ja, dass auch das ax neu gleich b ist. Warum? Naja, das ax neu ist nichts anderes als a mal, was ist das x neu? Das x neu ist nichts anderes als x plus Lambda y. Ich setze das ein, multipliziere aus und bekomme ax. Ja, was das ax ist, weiß ich. Das ist ja eine Lösung und das ax muss gleich b sein. Und das ay, ja, das hatten wir schon gesehen gehabt, das ay, das muss 0 sein. Nicht? Also habe ich da insgesamt stehen b plus 0, also b. Also bekomme ich, dass das ax neu tatsächlich wieder eine Lösung ist. Halte ich das fest? Du, mein lieber Freund, bist eine Lösung. Sieht jemand, was ich denn gewonnen habe? Wenn ich xi gleich 0 habe, was folgt dann für die entsprechende Komponente von dem x neu? Wenn das xi gleich 0 ist, dann ist das yi gleich 0 und dann ist xi plus Lambda yi weiter 0. Wenn das xi aber positiv ist, was kann ich denn dann sagen? Ich weiß nicht, was ich dann sagen kann. Das hängt sehr davon ab, welche Komponente das i ist. Das Lambda ist maximal gewählt. Das heißt, irgendeine Komponente, die vorher positiv war, ist jetzt auf 0 gefahren. Heißt, das xi neu, das ist entweder positiv oder gleich 0. Aber mindestens eine Komponente i wird auf 0 gesetzt. So, und jetzt möchte ich gerade, jetzt bin ich bei dem xi neu. Jetzt frage ich, bin ich jetzt eine Ecke? Naja, wenn er sagt, ja, du bist eine Ecke, dann sage ich, och, ich bin froh. Ich habe ja auf keinen Fall den Wert verringert, sondern eher vergrößert. Warum? Die Annahme war, es gibt ein J mit yj kleiner als 0. So, was ist jetzt mit dem C-Wert? Aha, OBDA C transponiert Y kleiner gleich 0. Wo haben wir das denn? Ach so, das war die Aussage, die im Wesentlichen gesagt hat, bitteschön, wenn du, entweder hast du, dass das C transponiert Y kleiner gleich 0 ist, oder aber das C transponiert minus Y ist kleiner gleich 0, und dann nimmst du dir halt das Geeignete. So, das habe ich vergessen. So, jetzt können wir natürlich sagen, was wir schon wissen, ist C transponiert Y ist kleiner gleich 0, was dazu führt, dass C transponiert X neu, schauen wir uns das jetzt an, dass C transponiert X plus Lambda Y. So, das ist jetzt nichts anderes als C transponiert X plus Lambda C transponiert Y. Ja, und das ist mein voriger Wert. Das Lambda ist größer als 0. Und das C transponiert Y ist entweder gleich 0 oder kleiner gleich 0. Auf jeden Fall steige ich nicht im Wert, aber ich habe mir eine Nullkomponente mehr geholt. Ja? So, und was heißt das? Ich frage jetzt, x neu, bist du eine Ecke? Sagt das Polytop oder Polyeder, wie, wer immer es ist. Ja, du bist jetzt eine Ecke. Ich bin glücklich. Ja? Ich habe jetzt eine Ecke gefunden mit einem Wert nicht größer als das Optimum, also optimal. Nein, sagt das Polytop oder Polyeder, das ist keine Ecke. Was mache ich dann? Dieselbe Geschichte nochmal. Und ich hole mir eine Nullkomponente mehr. Ja, und irgendwann sind alle Komponenten auf Null gesetzt. Und der Nullvektor, wenn er denn eine Lösung ist, muss eine Ecke sein. So, das war der Fall 1. Es gibt einen Eintrag J mit YJ kleiner als 0. Jetzt der zweite Fall. Für alle J ist das YJ größer gleich 0. Ja, also dieser Fall 2, der ist tatsächlich jetzt falsch. Für jedes J, für jedes Lambda, muss natürlich die Kombination von x und Lambda y ist ja komponentenweise größer als das x. Warum? Weil alle Komponenten von dem y tatsächlich nicht negativ sind. X plus Lambda y ist komponentenweise größer gleich x und das x ist größer gleich 0. So, nach Konstruktion gilt aber, dass das c transponiert y. Wann hat man den Fall, dass das gleich 0 war? In dem Fall, wo es gleich 0 war, hatten wir geschlossen, dass y hat eine negative Komponente. Wir sind aber jetzt in dem Fall, dass tatsächlich für alle j das yj größer gleich 0 ist. Das heißt, c transponiert y gleich 0 konnte gar nicht passiert sein. Was passiert ist, ist, dass das c transponiert y kleiner ist als 0. Ja? Und sehen Sie, was passiert? Oh, Backe. Ja? Für jedes Lambda weiß ich, dass das x plus Lambda y in der Lösungsmenge liegt. Ja, und das ist jetzt wieder die Begründung dafür, aber die Begründung, die haben wir jetzt schon x-mal kennengelernt. Wenn ich weiß, dass das a mal dem y gleich 0 ist, und wenn ich tatsächlich weiß, dass das x plus Lambda y größer gleich 0 ist, dann kann ich folgern, dass tatsächlich x plus Lambda y ist größer gleich 0 und ich weiß, dass das AY gleich 0 ist, dann kann ich folgern, du bitteschön bist weiterhin eine Lösung. Aber was passiert jetzt mit der Zielfunktion? Ja, schauen Sie mal, hier unten können wir es uns nochmal anschauen. X neu, das sei wieder jetzt. Brauche ich tatsächlich nicht nach einem maximalen Wert von Lambda zu suchen, sondern ich nehme irgendein positives Lambda. Dann habe ich da stehen, C transponiert X neu ist nichts anderes als C transponiert mal der neuen Kombination, Linearkombination. So, das ist der alte Zielwert. Jetzt weiß ich, C transponiert Y ist kleiner als 0. Boah! Lambda ist größer als 0, schwuppdiwupp, ich habe auf einmal das Optimum geschlagen, das kann ja wohl nicht sein. Ja, und jetzt kann ich sogar das Optimum nicht nur schlagen, sondern ich schlage es vernichtend. Warum? Naja, ich kann das Lambda unbeschränkt vergrößern. Ja, Entschuldigung, das bedeutet aber doch nichts anderes, C transponiert Y ist kleiner 0. Jetzt schauen wir uns auch hier auf der Folie diese Situation an und Sie sehen, dieser Beitrag, der wird unbeschränkt. Ja? Optimum ist minus unendlich im Widerspruch zur Annahme. Das haben wir nämlich rausgehauen. Ja? Schauen wir uns das an, wenn Sie sich erinnern, da oben steht es. Ja? Wir haben gefordert, dass das C transponiert x größer ist als minus unendlich. Das kann nicht auftreten, dieser Fall. Und haben einen Widerspruch zur Annahme erhalten. Das heißt, was letztlich passiert, der Fall 2, der tritt gar nicht auf. Es ist immer so, wenn ich einen Vektor y habe, der behauptet, optimal zu sein, dann hat der, wenn ich einen Vektor y habe, sodass x plus minus y in der Lösungsmenge ist, dann ist eines dieser, hat eines von y und minus y tatsächlich eine negative Komponente. So, und dann ist es tatsächlich der Fall, dass ich, das ist jetzt interessant, was machst du da? Dann ist es der Fall, dass ich tatsächlich eine Komponente mehr ausnullen kann als vorher, bis ich dann auf den Nullvektor komme und der muss dann eine Ecke sein. Ja? Wenn der Nullvektor tatsächlich eine Lösung ist, ja, dann bedeutet das, dass a mal 0 gleich 0 ist. Ja? Also dass das b der Nullvektor ist. Ja? Und in einer solchen Situation, ja, dann ist es wirklich offensichtlich, dass das der Nullvektor eine Ecke ist. Ja, also das ist jetzt wirklich die Aussage, bitteschön, es kann da nichts passieren, wenn du eine Ecke hast, wenn du das Optimum suchst, das Optimum wirst du an einer Ecke tatsächlich finden. Es muss aber nicht alleinig auf einer Ecke sitzen. Ja? Zum Beispiel könnte es ja sein, dass ich gerade diese Facette in Steigung versuche, als Zielfunktion zu nehmen. Ne? Dann verschiebe ich das und lande dann auf der Facette. Und nicht nur diese Ecke ist optimal, sondern auch diese Ecke ist optimal. Und natürlich, wenn ich optimale Punkte habe, also Punkte, die alle denselben optimalen Wert haben, dann kann ich das auch unter Konvexkombinationen abschließen. Und ich habe all das hier optimal. Ne? Kann passieren. Okay, so. Es gibt stets eine optimale Ecke. So, was ich jetzt machen möchte, ich möchte den Simplex-Algorithmus vorstellen. Ja? Und es ist wirklich das Urprinzip eines Greedy-Algorithmus. Und dieses Urprinzip sagt im Wesentlichen, okay, was hast du gerade gesehen? Das Optimum wird an der Ecke angenommen. Ja? Also sucht man bitte schön eine optimale Ecke. So, dann tauchte schon auf die Bemerkung, ja, du sagst, dass wenn du einen Polyeder hast, dann musst du dir nur Sorgen machen darum, dass du halt die Ecken kennst. Verlierst du doch Nachbarschaftsbeziehungen zwischen den Ecken, ne? Und dann habe ich versucht zu sagen, bitteschön, diese Nachbarschaftsbeziehungen, die kommen, werden automatisch durch Konvexkombinationen etabliert, nicht? So, jetzt sagt Simplex im Wesentlichen, fein. Optimale Ecke suche ich. An irgendeiner Ecke bin ich. So, jetzt versuchen Sie mal einen intelligenten, nein, Entschuldigung. Versuchen Sie mal eine dumme Bemerkung zu machen. Sie sind an der Ecke. Was würden Sie machen? Sie möchten von Ecke zu Ecke. Mit welcher weiteren Ecke möchten Sie jetzt fortfahren? Wie wäre es mit einer besseren Ecke? Ja? Boah, tolle Idee, nicht? Simplex-Algorithmus. Das ist er schon, ja? So, aber jetzt stellen Sie sich mal vor, Sie haben da so ein Objekt im Tausenddimensionalen, ja, und Sie sitzen an einer Ecke. Entschuldigung, im Tausenddimensionalen, ja. Wo wollen Sie denn wissen, welche Ecke benachbart ist mit welcher anderen Ecke? Die können da nicht im Tausenddimensionalen kleine Männchen rumschicken, die dann Ecken explorieren. Ja? Das Dolle ist, und das möchte ich vorstellen, das Dolle ist, dass die lineare Algebra tatsächlich sagen kann, welche Ecken denn benachbart sind. So, darum geht es jetzt, algebraische Charakterisierung der Ecken. So, wesentlicher Begriff, das ist der Begriff einer Basis und das wird jetzt hier schon vorbereitet. Stell mir vor, dass ich eine Lösung habe und das ist das x. Besser gesagt, das sei sogar eine Ecke. So, und zu diesem x, zu dieser Lösung, gibt es dann einige Komponenten, die verschwinden. Und die möchte ich mir ganz besonders anschauen, beziehungsweise möchte mir ganz besonders anschauen, die Komponenten, an denen das x nicht verschwindet. So, und die Menge der Komponenten, an denen das x nicht verschwindet, das nenne ich die Basis zu b. So, wir erinnern uns, LAB ist die Menge aller x im n-Dimensionalen mit der Eigenschaft, dass das ax gleich dem b ist und das x größer gleich der 0. So, jetzt habe ich irgendein x und das sei eine Lösung. Und zu dem x bastel ich mir jetzt die Lösung. Sorry, nicht die Lösung, bastel ich mir eine Basismenge, sagt man. Führen wir das an dieser Stelle sofort ein. Bastel ich mir die Basismenge b und woraus besteht die? Für mich sind interessant all die Komponenten j, für die das xj, ich habe zwei Möglichkeiten, entweder du bist 0 oder nicht 0. Wenn du nicht 0 bist, dann bist du größer als 0. Was mich interessiert, ist diese Basismenge. So. Wie sieht denn mein System aus? Ich habe da eine Matrix A gegeben und die hat wie viele Spalten? Naja, die hat n Spalten. Wir sitzen im n-Dimensionalen, nicht? Und dann würde ich ja mit einem Vektor x im n-Dimensionalen multiplizieren und dann müsste da rauskommen b. Wie viele Zeilen hast du denn? Naja, du hast irgendeine Anzahl m von Zeilen. So, die erste Frage ist, stimmt das Bild? Das Bild sagt, suggeriert, dass die Anzahl der Zeilen tatsächlich nicht größer ist als die Anzahl der Spalten. Kann ich das tatsächlich fordern? Was ich behaupte ist, dass ich OBDA sagen kann, dass der Rang der Matrix A gleich m ist. Ich möchte zuerst mal sagen, dass das Bild stimmt, ja? Möchte ein mentales Bild von der allgemeinen Situation erhalten. Wenn der Rang von A kleiner ist als m, dann bedeutet das, dass irgendwelche Zeilen linear abhängig sind, von anderen erzeugt werden können. Und das bedeutet, ich kann einfach ein lineares Algebra-Tool hier über die Matrix laufen lassen, und kann Zeilen entfernen. Und entferne Zeilen, die sind überflüssig. Jetzt kann natürlich der Rang nicht größer sein als n. Zeilenrang gleich Spaltenrang, ja? Und das Bild stimmt tatsächlich. So. Okay, jetzt versuche ich weiter an diesem Bild zu basteln. Ich habe die Basismenge und irgendwelche m, machen wir mal, damit das Bild nicht zu... Na, das sieht doch quadratisch aus, ja? Hier ist meine Menge b. So, und jetzt ist die Aussage, das AB, was zum Teufel ist das AB? Das ist genau der schraffierte Bereich. Der besteht aus allen Spalten der Matrix A zu Komponenten, in denen das x positiv ist, ja? Echt größer als 0. So, und die Eigenschaft, ja, also das, was ich jetzt hier mache, der einzige Sinn und Zweck ist tatsächlich algebraisch zu sagen, wie komme ich von einer Ecke zu benachbarten Ecken. Und das allererste, was ich versuche, ist zu sagen, bitteschön, wann zum Teufel bist du eine Ecke? Und versuche das algebraisch zu sagen. Ja? Nicht in dem geometrischen Sinne, du bist eine Ecke, wenn x plus minus y halt für jedes y außerhalb liegt, sondern ich versuche es algebraisch zu sagen, in dem Sinne, dass Mensch, du Ecke, genau dann, wenn deine Basismenge eine linear unabhängige, eine Matrix definiert mit maximalem Rang, ist, besteht nur, machen wir das anders, ja? Sagen wir, Rang von AB ist gleich M. Und was heißt das gleich M? Der ist maximal. Und jetzt will ich, bevor ich jetzt hier weiter versuche, das zu etablieren, das will ich mir auf der Zunge zergehen lassen. Was bedeutet das? Das AB, das ist doch eine quadratische Matrix. Ist eine quadratische Matrix ja, das stimmt ja gar nicht, ne? Das stimmt ja gar nicht. Das AB ist eine quadratische Matrix, falls B gleich M. Und dieser Fall B gleich M, der ist extrem wichtig, weil in diesem Fall folgt, dass AB kann invertiert werden. Nicht? Das ist eine Matrix, die ist quadratisch, das ist die Annahme B gleich M. Das müssen wir uns geometrisch später nochmal anschauen, was das bedeutet. Quadratische Matrix mit vollem Rang ist invertierbar. So. Jetzt schaue ich mir das an. Wenn x eine Ecke ist, angenommen, x sei eine Ecke, ja, was passiert? Angenommen, AB hat keinen maximalen Rang, hat Rang, hat linear abhängige Spalten. Naja, dann heißt das, ich treibe jetzt einfach lineare Algebra, ohne nachzudenken. Ja? Nur Bauch. Ja, ich versuche immer zu sagen, dass man halt mit dem Bauch denken sollte. Und tatsächlich, ich habe vor kurzem eine Sendung gesehen, da wurde von drei Gehirnen gesprochen. Das erste Gehirn, das zweite Gehirn und das dritte Gehirn, erstaunlicherweise die Darmflora. Wieso wurde der Bauch als erstes Gehirn bezeichnet? Weil er voll von Nervensträngen ist. Ja? Und sich wohl die Evolution mit der Zeit entschlossen hat, mit dem Bauch lässt es sich zwar hervorragend denken, weil es wird ja alles koordiniert, ja? Die ganzen Organe werden getaktet, wenn Sie so wollen. Mit dem Bauch lässt sich zwar hervorragend denken, aber vielleicht sollte man auch noch ein bisschen mehr machen. Ja? Umwelt gucken zum Beispiel, nicht? Und daraufhin wurde dann das Gehirn entdeckt, beziehungsweise entwickelt. Aber die Darmflora, erstaunlicherweise Nummer 3, ich weiß jetzt nicht die Reihenfolge, ja, dazu habe ich mich zu spät eingeschaltet. Die Darmflora Nummer 3 besteht natürlich aus Millionen, Milliarden von Bakterien, ja, die dann vielleicht auch noch als ein denkendes Objekt wahrgenommen werden kann. Möchte sagen, ja, versuchen Sie, weil das ist ja wesentlich eine Fehlentwicklung gewesen, ja, versuchen Sie, solange es möglich ist, mit dem zu denken, es war das erste Gehirn. So, angenommen, AB hat linear abhängige Spalten. Wir denken jetzt mit dem Bauch und sagen, okay, was heißt das? Es gibt ein Y, das Y ist nicht der Nullvektor, aber das AB hat eine Nicht-Standard-Null-Lösung. Aha, fertig. Wieso? Jetzt muss ich einfach zeigen, das X ist ja gar keine Ecke. Ja. X plus minus Y. Sollte das vielleicht so schreiben? Wissen Sie, das AB, das ist ja diese Teilmatrix. Wenn ich jetzt YB schreibe, dann meine ich, naja, ein Vektor, der nur für diese Komponenten tatsächlich Werte bestimmt. So, und jetzt schaue ich mir ein Y an, das im Wesentlichen sagt, hey, das YB interessiert mich aber wirklich. Aber außerhalb setze ich nur Nullen. Mit der Fortsetzung, Y von YB. So, ist das eine gute Idee, wenn ich jetzt so weitermache? Ich behaupte, dass das eine Lösung ist. Werde ich da Schwierigkeiten bekommen oder kann ich das so durchziehen? Naja, ich würde sagen, weil, wenn ich das x plus minus y nehme und das mit dem a multipliziere, bekomme ich doch raus ax. Und du, mein lieber Freund, musst das B sein, weil das X ist ja eine Lösung. Und dann kommt da oben drauf gesetzt plus minus AY und du, mein lieber Freund, bist doch 0. Das heißt, da kommt ein B raus. Habe ich damit gezeigt, dass das X plus minus Y eine Lösung ist? Oder war ich da etwas voreiliger? Aber wer sagt denn, dass tatsächlich x plus minus y größer gleich 0 gilt? Niemand. Kann man das von dem ganzen Ansatz vergessen? Wie sieht das x denn aus? Das x schreibe ich mir mal als einen Vektor auf. Und wenn ich einfach die Situation übernehme, mit den Komponenten, in denen das x 0 ist, beziehungsweise nicht 0, ja, am linken und am rechten Rand haben wir jeweils das x auf 0 gesetzt gehabt. Also habe ich hier einen linken und einen rechten Rand und da ist alles auf 0 gesetzt. So, und dann schaue ich mir an, ja, und hier ist irgendetwas und dieses irgendetwas ist strikt größer als 0. Ja? Das ist ja so die Definition gewesen von meiner Basismenge. Alles, was strikt größer als 0 ist, das ist in eine B drin. Oh, dann schaue ich mir an, was das Y ist. Naja, das ist natürlich genauso mit Nullen aufgefüllt worden, wie es auch bei dem Y der Fall ist. Aber in diesem Bereich, da steht jetzt was anderes. Da steht jetzt nicht ein Stern, da steht ein Doppelstern. Ein erster Doppelstern, ein zweiter Doppelstern. Habe ich ein Problem? Ich habe jetzt ein ganz, ganz großes Problem. Wenn ich jetzt einfach abziehe, ja, wenn ich also zum Beispiel, oder einfach ja, addieren oder abziehen, wie auch immer, dann kann es mir passieren, dass die Summe oder Differenz halt negativ ist. Was weiß ich? Jede Komponente ist positiv. Was weiß ich hier? Nüscht. Naja, aber dann sollte es doch ein Lambda geben. Das ist so gerade mal positiv. Weil die habe ich ja Substanz. Hier ist ja was Positives, was dasteht. Substanz, das mich, wenn ich das Y runtergewichte, rette in dem Sinne, dass ich eine Lösung bleibe. Es gibt ein Lambda größer als 0 mit x plus minus Lambda y größer gleich 0. Aha, ja, Entschuldigung, da bist du aber keine Ecke. Ja, jetzt habe ich nicht mit dem y der Nulllösung verschoben, sondern mit einem Lambda-fachen der Nulllösung verschoben tatsächlich nicht-triviale Lösungen bekommen. So, nochmal durchgespielt, das AB ist linear abhängig, ich bekomme eine Nulllösung, nicht trivial. YB ist ungleich 0. Ich ergänze das YB durch Nullkomponenten, das ist genau diese Geschichte hier, und komme von dem, das ist das YB, komme von dem YB zum Y und weiß dann, bitteschön, wenn du XI 0 bist, dann ist auch das Y 0. Und ansonsten ist tatsächlich jede Komponente positiv. Und dann muss es natürlich eine Verschiebung geben, sodass ich tatsächlich Verschiebung Lambda geben, sodass x plus minus Lambda y größer gleich 0 ist. Okay, ja, nicht? Und dass ich dann eine Lösung bleibe, in dem Sinne, dass das B am Ende rauskommt, das hatten wir vorher schon überlegt. Und jetzt habe ich tatsächlich das x um Lambda y verschoben und das x kann dementsprechend keine Ecke sein. So, jetzt mache ich gerade noch den analogen Fall. Also was haben wir? Wenn das x eine Ecke ist, dann sind die Spaltenvektoren linear abhängig. Bups! Wenn das x eine Ecke ist, dann sind die Spaltenvektoren zu dem AB linear unabhängig. So, und im Schnelldurchgang die umgekehrte Richtung. Angenommen, x-Ecke, spaltenlinear unabhängig. Was ich jetzt zeigen muss, spaltenlinear unabhängig, daraus folgt Ecke. Und genauso gut kann ich natürlich sagen, und wenn das x jetzt keine Ecke ist, ausgehend davon, dass die spaltenlinear unabhängig sind. Na, das x ist keine Ecke. Naja, dann gibt es halt nur y, und ich kann das x um dieses y plus minus weise verschieben und halte immer noch eine Lösung. Ja, und dann überlege ich mir, was heißt denn das, eine Lösung zu bleiben? Naja, ich habe sowohl bei plus y wie auch bei minus y, dass das b rauskommt, das haben wir schon mehrmals jetzt überlegt gehabt, naja, dann muss das a y 0 sein. Okay. Aha, sehen Sie was? Was passiert denn eigentlich, x plus minus y ist eine Lösung? Was passiert eigentlich, wenn das xi gleich 0 ist? Wenn das xi gleich 0 ist, muss auch das yi gleich 0 sein. Das heißt, dieses y, das hat von 0 verschiedene Komponenten nur im Basisbereich. Wenn xi gleich 0 ist, dann ist yi gleich 0. Wegen dieser Eigenschaft. Ja? X plus y größer gleich 0, x minus y größer gleich 0. Xi gleich 0, dann ist das yi gleich 0. Und das heißt, diese Nulllösung ist tatsächlich schon eine Nulllösung für das AB. Ja. Und dann ist natürlich das AB, das hat linear abhängige Spalten. Das ist schon alles. Ja? So, und die schöne Überlegung, mit der wir jetzt arbeiten können, ist tatsächlich die folgende. Ich arbeite mit irgendeiner Lösung. Und diese Lösung ist genau dann eine Ecke, wenn ich mir die entsprechende Basismenge vornehme, sämtliche Komponenten mir also anschaue, an denen die Lösung positiv ist, und dann mir überlege, dass die Matrix eingeschränkt auf die Spalten zu B maximalen Rang hat. Ja? Das ist all das, was ich brauche. So, und nochmal wiederholt, warum das jetzt alles? Der einzige Sinn und Zweck, damit ich simplex sagen kann, was es heißt, von einer Ecke zu einer benachbarten Ecke zu gehen. Den ersten Schritt haben wir jetzt gemacht und den zweiten Schritt dann in der zweiten Hälfte.